Ostermontag 1916 wird in Dublin nicht mit Kirchenglocken eingeläutet, sondern mit Gewehrsalven. Die Stadt ist in der Hand von Rebellen. Sie wollen die Unabhängigkeit Irlands vom Vereinigten Königreich. Der Stadt steht eine Woche mit Straßenkämpfen und Artilleriebeschuss durch die Briten bevor. Danach liegt Dublin in Trümmern. Der sogenannte Osteraufstand von 1916 ist der Anfang vom Ende des alten, geeinten britischen Irlands und der Anfang eines blutigen Jahrhunderts für die Iren. Von Rebellion gegen die Briten ist in Dublin in den Tagen davor nichts zu spüren. Gekämpft wird woanders, auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs, in Frankreich und Belgien, wo auch eine 250.000 Iren kämpfen. Für England, für das Vereinigte Königreich.
People went about their business. According to my grandparents, people went about their business.
Sagt Mark Gallagher, der seit 20 Jahren in Dublin irische Geschichte und Kultur lehrt. Seine Großeltern haben den Osteraufstand miterlebt.
Die Menschen haben sich um sich selbst gekümmert. Es gab Gruppen von politisch engagierten Menschen, aber die große Mehrheit war mit sich selbst beschäftigt. Wegen des Kriegs gab es nicht viel zu essen. Es gab viel Armut in Dublin. Trotzdem waren Familien tief gespalten. Politisch, ideologisch. Es gab die, die im Vereinigten Königreich bleiben wollten und die, die es so schnell wie möglich loswerden wollten.
Anfang des 20. Jahrhunderts brodelt es in Irland. Katholiken und Republikaner im Süden des Landes wollen Autonomie, ein freies Irland nach Jahrhunderten englischer Vorherrschaft. Im Norden dagegen, wo mehrheitlich Protestanten leben, bekennt man sich zum Empire. Alte Konflikte, die durch den Ausbruch des Ersten Weltkriegs nur vorläufig in den Hintergrund treten. Immerhin, nach dem Krieg soll Irland sich selbst verwalten dürfen, erstmals seit 100 Jahren, sagt London. Doch Unabhängigkeit vom Empire steht nicht zur Diskussion. Die radikalen Nationalisten sind frustriert. Sie wollen am Ostermontag 1916 in Dublin endlich Tatsachen schaffen.
Dieser Aufstand war kein demokratischer Akt im engeren Sinne. Das waren Rebellen. Heute würde man sie Terroristen nennen. Heute wissen wir, dass die Anführer ganz verschiedene Motivationen hatten. Da gab es James Connolly, den Sozialisten und Arbeiterführer. Es gab intellektuelle Romantiker wie Patrick Pearse und einen aggressiven, militaristischen Thomas Clarke.
Fast 2000 bewaffnete Rebellen besetzen am Ostermontag strategische Punkte in Dublin. Die Kämpfer sind zusammengewürfelt aus paramilitärischen Gruppen und Arbeiterverbänden. Angeführt werden sie von einem 7-köpfigen Militärrat. Die Rebellen verbarrikadieren sich im Postamt in der Stadtmitte und rufen hier die Republik Irland aus. Sie hissen die grüne Flagge der irischen Revolution, verteilen auf Flugblättern eine Unabhängigkeitserklärung, unterzeichnet von den 7 Rebellenführern. Dann warten sie auf die Antwort der Briten. Und London antwortet. Mit 16.000 Truppen, die nach Dublin geschickt werden, mit schwerer Artillerie. Als sie die Stadt erreichen, bomben sie die Rebellen buchstäblich aus ihren Stellungen. Die Überlebenden werden abgeführt. Fast eine Woche wird gekämpft. Danach sind 500 Menschen tot, die Hälfte von ihnen Zivilisten, die zwischen die Fronten geraten sind, mitten in ihrer Nachbarschaft in Dublin City.
Dieser Aufstand wurde von der Bevölkerung nicht willkommen geheißen. Meine Großmutter hat selbst gesehen, wie die gefangenen Rebellen auf dem Weg zum Gefängnis von Frauen mit Kohlköpfen und verfaultem Essen beworfen wurden. Diese Männer wurden zu diesem Zeitpunkt als Verräter gesehen. Nicht zuletzt, weil sie einen Aufstand angezettelt haben, während junge Iren in Belgien und Frankreich kämpften.
Die überlebenden Rebellenführer, vom Sozialisten Connolly bis zum Romantiker Pearse, werden nach Kilmainham gebracht, einem Gefängnis im Westen Dublins. Dort werden sie hingerichtet. Das Ende eines Himmelfahrtskommandos.
Der Aufstand selbst war überstürzt und zerstörerisch, insbesondere die Antwort der Briten. Es hat aber, denke ich, in den Iren den Wunsch heranreifen lassen, nicht nur einfach autonom zu sein, sondern wirklich frei. Es hat in letzter Konsequenz dazu geführt, dass Irland in einem Unabhängigkeits- und Bürgerkrieg geteilt wurde. Und das ist es bis heute. Der Aufstand hatte gleichzeitig etwas Poetisches an sich. Es war ein militärischer Fehlschlag, aber er war wirklich so etwas wie eine Initialzündung für die Unabhängigkeit meines Landes.
Und genau das wird 100 Jahre später, an Ostern 2016, in Dublin mit Paraden und Festzügen gefeiert. Der Aufstand von 1916 ist bis heute ein nationaler Mythos, ein Gründungsmythos zudem für die Republik Irland. Die Iren wissen aber auch allzu genau, dass dieses Ereignis Ausgangspunkt war für einen erbitterten Bürgerkrieg, für die Teilung des Landes, für den blutigen Nordirland-Konflikt, in dem Terrorgruppen wie die IRA bis in die 1990er Jahre hinein gemordet haben und sich berufen haben auf die Rebellen von 1916.
Durch 1916 stellt sich uns die Frage, wann man keine andere Wahl hat, als für seine Freiheit zu kämpfen. Aber es gibt auch eine dunkle Seite an 1916, als Legitimation für Militarismus. In den 60ern, 70ern und 80ern haben junge Menschen schreckliche Taten begangen, weil sie den Rebellen von 1916 nacheifern wollten.
Wo beginnt Freiheitskampf, wo der Terror einer radikalisierten Gruppe? Auch nach 100 Jahren bietet der Osteraufstand keine klare Antwort. Zum Jubiläum haben die Iren beides getan. Den Aufstand gefeiert, aber auch als Anlass genommen, sich mit der jüngsten Geschichte auseinanderzusetzen.